Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Hin und wieder möchte ich Stellen in der Bibel mit Ihnen besprechen und anstatt einer Predigt möglicherweise ein Bibelstudium geben, wie auch heute, um gewisse Konzepte ein wenig näher zu beleuchten. Und heute möchte ich mich mit der interessanten Frage beschäftigen, wer oder was sind die vier Winde? Nun, vielleicht haben Sie von diesem Ausdruck noch gar nicht allzu viel gehört. Aber die Bibel spricht doch sehr häufig eigentlich von vier Winden. Und da gibt es so die abenteuerlichsten Ideen, was damit wohl gemeint sein könnte. Und wir werden uns heute einmal diese Stellen anschauen und untersuchen und klären, was damit gemeint ist. Zunächst finden wir eine interessante Stelle in Offenbarung Kapitel 7 und Vers 1. In Offenbarung 7 und Vers 1, da wird von einer Zeit gesprochen, nach Beginn der großen Trübsal, aber noch bevor der große und schreckliche Zorn Gottes, der Tag des Herrn, beginnt, wenn gewisse Menschen versiegelt werden, die dann vor den Plagen am Tag des Herrn geschützt werden. Und da heißt es in Kapitel 7 und Vers 1, danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und dann lesen sie weiter und sagen, okay, jetzt müssen zunächst einmal gewisse Menschen versiegelt werden, beschützt werden. Nun, eine weitere Stelle findet sich in Matthäus 24 und Vers 31. Aber halten wir zunächst einmal fest, dass hier gesagt wird, dass vier Engel an den vier Ecken der Erde stehen und dass diese vier Engel die vier Winde festhalten, damit kein Wind blasen solle, für eine gewisse Zeit. Nun, Matthäus 24. Matthäus 24 und Vers 31. Matthäus 24 und Vers 31. Wo wir lesen. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Es geht hier um die Wiederkunft Jesu Christi und was geschehen wird, wenn er zurückkehrt. Und sie, also die Engel, werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Also hier heißt es, dass Christi Engel die Auserwählten sammeln werden von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen, in der Parallelstelle in Markus Kapitel 13. Markus 13 und Vers 27 wird noch etwas weiteres gesagt. Markus Kapitel 13 und Vers 27. Und dann wird er die Engel senden und wird seine Auserwählten versammeln von den vier Winden, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Also hier werden die Auserwählten versammelt von den vier Winden und die werden jetzt identifiziert hier vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. In der Matthäusstelle wurden die vier Winde identifiziert als von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Nun zunächst einmal ein paar Bemerkungen zu dem Wort Engel. Das Wort für Engel im Griechischen ist das Wort Agelos, A-G-G-E-L-O-S. Und das Wort für Wind in dieser Stelle hier in Matthäus und auch in Offenbarung ist das Wort Anemos, A-N-E-M-O-S. Und dieses Wort Wind heißt Wind. Und wir werden dies deutlich machen in Offenbarung Kapitel 6 und Vers 13. In Offenbarung Kapitel 6 und Vers 13. Das ist wichtig zu verstehen, denn ich werde gleich noch auf eine andere Idee eingehen. Aber zunächst einmal Offenbarung 6 und Vers 13. Das heißt es, die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und hier wiederum das Wort für Wind ist das Wort Anemos, auch in Matthäus 8. Also schauen Sie hier in Offenbarung, wo von den vier Winden gesprochen wird, wird auch hier von einem Wind gesprochen. Das gleiche griechische Wort wird benutzt, auch in Matthäus 8. Wir hatten ja in Matthäus gelesen, dass hier auch von den vier Winden die Rede war. Auch in Matthäus Kapitel 8 wird ebenfalls von Wind gesprochen, aber es geht ganz klar und buchstäblich um einen buchstäblichen Wind. Matthäus Kapitel 8 und Vers 26, wo wir lesen. Da sagt er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, es geht hier um die Stillung eines Sturmes. Die Apostel, die waren hier im Boot und hatten Angst, weil es ein großer Sturm auf der See war. Ihr Kleingläubigen, sagt er zu denen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer, und da wurde es ganz still. Auch hier das Wort für Wind, Anemos. Eine weitere Stelle in Matthäus Kapitel 14 und in Vers 24. Matthäus 14 und Vers 24, wo wir lesen, und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Also ganz buchstäblich ein Wind, der dem Boot entgegenstand. Und auch hier das Wort Anemos. Und dann noch eine weitere Stelle in Apostelgeschichte, Kapitel 27, wo ebenfalls von einem Wind gesprochen wird, der ein Schiff bedroht. Apostelgeschichte 27 und in Vers 4. Apostelgeschichte 27 und Vers 4, wo wir lesen, und von da stießen wir ab und fuhren im Schutz von Zypern hin, weil uns die Winde entgegen waren. Also diese Winde standen dem Schiff entgegen, auch hier das Wort Anemos. Nun, Kommentare wie Wines Dictionary sagen uns, dass mit diesen vier Winden die vier Punkte des Kompasses gemeint sind, also Norden, Osten, Süden und Westen, was in der Tat auch der Fall zu sein scheint. Es geht hier um eine Beschreibung, die auf die ganze Erde, wenn es um die vier Winde geht, die auf die ganze Erde sich bezieht. Also die Auserwählten werden von allen Ecken der Erde sozusagen dann kommen, versammelt werden. Die sind total zerstreut, wie wir nachher noch sehen werden, wenn Christus zurückkommt. Aber kehren wir jetzt ein wenig uns an das Alte Testament und schauen wir, was da gesagt wird, denn da werden auch Winde beschrieben, diese vier Winde. Und zwar zunächst einmal in Jeremia 49. Jeremia 49 und Vers 36. Jeremia 49 und Vers 36, wo wir lesen. Er will die vier Winde von den vier Enden des Himmels über sie kommen lassen. Es geht hier um eine Prophezeiung im Hinblick auf Elam, wenn Sie Vers 35 lesen. Elam bezieht sich auf den heutigen Iran. Und so heißt es hier, er wird die vier Winde von den vier Enden des Himmels über sie kommen lassen und will sie in alle diese Winde zerstreuen, sodass es kein Volk geben soll, wohin nicht Vertriebene aus Elam kommen werden. Eine interessante Stelle. Gott will die vier Winde von den vier Enden der Erde oder den vier Enden des Himmels über Elam, über den heutigen Iran, kommen lassen und sie in alle diese Winde zerstreuen, sodass Vertriebene von Elam in jedem Volk sein werden. Nebenbei gesagt, wenn Sie mehr erfahren möchten über Prophezeiungen, die sich auf den Iran beziehen und auf andere afrikanische und andere Nationen auch im Nahen Osten, wir haben eine englische Broschüre veröffentlicht, Middle Eastern and African Nations and Biblical Prophecy. Und diese Prophezeiungen, die hier in dieser Broschüre beschrieben werden, die können Sie gerne von uns erhalten, kostenlos, wenn Sie Englisch verstehen. Und hier geht es, wie gesagt, um Iran, aber der Zusammenhang ist auch wiederum hier die vier Winde. Nun, im Hebräischen steht für das Wind hier, oder für das Wort Wind hier, das Wort Ruach. R-U-A-C-H. Ruach. Und das wollen wir uns ein bisschen näher anschauen. Denn es war eine weitere Stelle findet sich hier in Hesekiel 37. Hesekiel 37 und Vers 9. Da geht es um eine Auferstehung von Menschen, wie wir aus diesen Stellen erfahren, des gesamten Hauses Israel. Aber diese Auferstehung wird zu physischem Leben stattfinden, und zwar nach dem Millennium. Es geht hier um die sogenannte zweite Auferstehung. Und da heißt es in Hesekiel 37 und Vers 9, und er sprach zu mir, Weissage zum Odem, Weissage du Menschenkind und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr, Odem, komme herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Interessant ist hier, dass sowohl das Wort für Odem als auch das Wort für Winde im Hebräischen das gleiche Wort ist. Ruach. also Odem oder Wind, komme herzu von den vier Winden und blase die Getöteten an. Aber es ist schon richtig übersetzt hier. Es geht hier um den Atem, es geht um den Odem. Es geht darum, dass diese Getöteten, die sich über die gesamte Erde verstreut haben und dann dort gestorben sind, wo immer sie dann gestorben sind, die sollen dann auferweckt werden, von den vier Winden sozusagen angeblasen werden, um wieder zum Leben zu gelangen. Die kommen also von allen möglichen Gegenden her, dieser Atem, der den Menschen gegeben wird, um sie wieder zum Leben zu erwecken, wie ja auch am Anfang Gott Adam und Eva erschuf. Und es hieß ja, Gott blies in Adam, in seine Nüstern, den Atem des Lebens. Und er wurde zu einer lebendigen Seele. Nun Daniel Kapitel 7. Daniel Kapitel 7. Und lesen wir Vers 2. Daniel 7 und Vers 2. Es geht hier um eine Prophezeiung, eine Vision von vier Weltreichen. Und in Daniel 7 und Vers 2 heißt es, ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und dann sieht er vier Tiere aus dem Meer hervorgehen. Und wie wir aus vielen anderen Stellen wissen, geht es hier um vier Weltreiche. Das letzte ist das Römische Reich, das aber dann, wie die Offenbarung uns sagt, 10-mal erneuert werden würde. Und die letzte Erneuerung des alten Römischen Reiches findet zurzeit in Europa statt. Es wird die letzte sein, die dann die Wiederkunft Jesu Christi einleiten wird. In Daniel 8, die Verse 8 und 9. Daniel 8 und Vers 8. Und der Ziegenbock, also hier geht es um eine Prophezeiung im Hinblick auf Alexander den Großen, der Ziegenbock wurde sehr groß, und als er am stärksten geworden war, zerbrach das große Horn, und es wuchsen an seiner Stelle vier andere Hörner, die vier Diadochen, die vier Generäle, nach den vier Winden des Himmels hin. Also hier wiederum, die vier Hörner, diese vier Generäle, die wachsen nach den vier Winden des Himmels hin. Und wenn wir weiterlesen in Vers 9, dann heißt es, und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn, das wurde sehr groß nach Süden, nach Osten und nach dem herrlichen Lande hin. Also zunächst einmal wird von den vier Winden gesprochen und dann wird von drei Winden gesprochen, könnte man sagen, also drei Örtlichkeiten, und zwar Süden, Osten und nach dem herrlichen Land hin. Also man sieht hier die Gleichsetzung, es geht hier um geografische Beschreibungen. Es geht hier um die Gesamtheit der Erde im ersten Falle und dann Teile der Erde im zweiten. Und dann auch in Daniel Kapitel 11 und in Vers 4. Und wenn er emporgekommen ist, wird sein Reich zerbrechen und in die vier Winde des Himmels zerteilt werden, nicht auf seine Nachkommen, auch nicht mit solcher Macht, wie er sie hatte, denn sein Reich wird zerstört und Fremden zuteil werden. Auch hier wiederum eine Prophezeiung im Hinblick auf Alexander den Großen und dann, was danach geschehen würde. Also alle diese Stellen beziehen sich auf die vier Winde, die scheinbar die Gesamtheit von geografischen Örtlichkeiten beschreiben. Nun Sacharja, Kapitel 2. Denn hier findet sich eine interessante weitere Bedeutung von den vier Winden, die man nicht vergessen darf, wenn man gewisse Stellen liest. Sacharja Kapitel 2 und lesen wir in Vers 10. Auf, flieht aus dem Lande des Nordens, spricht der Herr, denn ich habe euch in die vier Winde unter dem Himmel zerstreut, spricht der Herr. Es geht hier um das moderne Haus Israel. Auch um das moderne Haus Juda. Und Gott wird diese Häuser in die vier Winde unter dem Himmel zerstreuen. Das ist zu einem gewissen Maße bereits schon geschehen, wird aber in großartiger Weise, allumfassenderer Weise noch geschehen, in der Zukunft, in der nahen Zukunft. Nun, ich möchte hier nicht unbedingt jetzt auf alle diese Stellen eingehen, hier im Buch Sacharja, die das näher beschreiben. Wir haben auch hier eine englische Broschüre veröffentlicht, The Book of Zechariah. Prophecies for Today. Und wenn Sie also Englisch verstehen, können Sie sich gerne diesen Kommentar, das ist eigentlich ein Kommentar des Buches Zacharia oder Zacharia, Zacharia im Englischen, anfordern. Aber es geht hier darum, dass die physischen, endzeitlichen Nachkommen der alten Häuser von Israel und Juda in viele Länder zerstreut werden. Und zwar in vielen Fällen als Sklaven, als Kriegsgefangene. Denn die Bibel zeigt uns klar und deutlich, dass die modernen Nachfahren des Hauses Israel und Juda in einem noch kommenden Weltkrieg besiegt werden von einer europäischen Armee unter einem charismatischen, politischen, militärischen Führer, der das Tier genannt wird in der Bibel, im Buch der Offenbarung, der zusammenarbeiten wird mit dem falschen Propheten. Eine Andeutung auf diesen falschen Propheten hatten wir eben schon gelesen im Buch Daniel, als wir von dem kleinen Horn gesprochen haben. Dieser Prophet wird die Manifestation sein, die endzeitliche Manifestation einer religiösen Macht, die schon seit langem besteht. Ich möchte kurz ein wenig auf diese Zerstreuung eingehen. Das ist sehr wichtig, hier im Zusammenhang zu lesen. Denn in Zacharia 2 wurde zunächst einmal wiederum von den vier Winden gesprochen. Die werden also in alle Winde zerstreut werden, wie es ja hier heißt. Zunächst einmal 5. Mose 28. 5. Mose 28 und Vers 64. Das ist eine Prophezeiung, die Gott damals schon gegeben hat an das alte Haus Israel und Juda, die Nachfahren von Jakob. Man muss natürlich wissen, wo heute das alte Haus oder vielmehr das neue Haus, wenn man so will, von Israel und Juda sind, also die Nachkommen des alten Hauses. Und es geht nicht nur um die Juden, die sind mit eingeschlossen. Denn das Haus Juda bezeichnet heute vornehmlich das jüdische Volk. Aber es sind eben auch andere Menschen mit eingeschlossen, die eben gar keine Juden sind. Und die finden sich, wie wir das immer schon gesagt haben und klar und deutlich auch beweisen in unserer Literatur, befinden sich heute hauptsächlich in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Großbritannien und dem ehemaligen Commonwealth, englischsprachiger Nation. Und so lesen wir hier in 5. Mose 28 und Vers 64, denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Erde bis ans andere. Also hier wird vom einen Ende der Erde bis aufs andere gesprochen. In anderen Stellen war von den vier Winden gesprochen. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter, Holz, Stein und so weiter und so fort. Gott wird sie in alle Völker zerstreuen, heißt es hier. In 5. Mose 4 kehren wir zurück und Vers 27 wird das noch weiter erläutert. 5. Mose 4 und Vers 27, wo wir lesen, und der Herr wird euch zerstreuen unter die Völker, und es wird von euch nur eine geringe Zahl übrig bleiben unter den Heiden, zu denen euch der Herr wegführen wird. Nun, wenn wir uns das Buch Nehemia anschauen, da findet sich bereits hier eine interessante Vorerfüllung. Im Buch Nehemia im ersten Kapitel und in Vers 8. Nehemia 1 und in Vers 8, wo wir lesen, gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Das war eine Warnung, die damals schon ausgesprochen wurde an das alte Volk Israel, und es geschah ja auch zu einem gewissen Maße damals schon, aber die endzeitliche Erfüllung steht uns noch bevor. Und diese wird grausam sein. Und sie hat einen Grund. Und der Grund ist der, dass Israel, wie ich das auch in einer letzten Predigten gesagt habe, als ich von dem heiligen Volk sprach, es sollte in physischer Hinsicht zumindest ein Beispiel sein für andere, wie man auf richtige Weise leben könnte. Und man hat in keinster Weise diesem Beispiel Genüge getan. Im Gegenteil, wenn überhaupt, dann hat sich das Haus Israel und das Haus Juda zu Nationen entwickelt, die ein schlechtes Beispiel abgegeben haben, ein absolut schlechtes Beispiel. Nun, das besagt jetzt nicht, dass jeder, der in diesen Nationen lebt, ebenfalls ein schlechtes Beispiel ist. Einige sollten gleichwohl ein gutes Beispiel sein. Christen sollten herausgerufen sein aus diesem Babylon der Konfusion, der Verwirrung, aus allen diesen Ländern und ein Licht sein, ein gutes Beispiel, die wahren Heiligen, von denen ich sprach. Aber natürlich ist es berechtigt, wenn mir Leute schreiben und sagen, ja, sie leben ja in Amerika, dem Land von Sodom und Gomorra. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Die Bibel nennt Amerika. Die Bibel nennt Großbritannien. Die Bibel nennt Israel, den Staat Israel, das heutige Sodom. Gar keine Frage. So sieht Gott das. Und da kann man auch erkennen, warum es zu diesen Plagen, diesen Strafen von Gott kommen wird. Hesekiel Kapitel 5 und Vers 2. Ein Drittel sollst du mit Feuer verbrennen, mitten in der Stadt, wenn die Tage der Belagerung um sind. Ein anderes Drittel nimm und schlag's mit dem Schwert ringsumher, und das letzte Drittel streue in den Wind, und ich will hinter ihnen her das Schwert ziehen. Also streue in den Wind. Interessanterweise wiederum diese Beschreibung hier. Ruach im Hebräischen. Und auch da wird Gott hinter denen, die in den Wind zerstreut werden, das Schwert ziehen. In Hesekiel 5 und Vers 10 lesen wir weiter. Darum sollen in deiner Mitte Väter und ihre Kinder und Kinder ihre Väter fressen. Kannibalismus wird hier angesprochen. Es wird eine Zeit solchen Hungers geben, solches unglaublichen Betragens, Mangel an Essen, dass so etwas geschehen wird. So etwas ist geschehen damals, nebenbei gesagt, bei der Belagerung von Jerusalem im Jahre 70 nach Christus, geschichtlich verbürgt. Aber so etwas wird wieder geschehen. Und es heißt hier dann, und ich will solches Gericht über dich ergehen lassen, dass alle, die von dir übrig geblieben sind, in alle Winde zerstreut werden. Er hätte sagen können, in die vier Winde zerstreut werden. In alle Winde zerstreut werden. Es geht um eine Gesamtheit der Erde. Die werden überall dann zerstreut sein, in alle Winde. Und das wird immer und immer wieder betont. In Hesekiel 5 und Vers 12. Es soll ein Drittel von dir an der Pest sterben. Ja, es wird noch schlimme Seuchen und Krankheiten geben, die auch unsere Medikamente, unsere Antibiotika und so weiter in keinster Weise heilen können. Es soll ein Drittel von dir an der Pest sterben und durch Hunger vernichtet werden in deiner Mitte. Und das zweite Drittel soll durchs Schwert fallen rings um dich her. Und das letzte Drittel will ich in alle Winde zerstreuen und will hinter ihnen her das Schwert ziehen. Begreifen wir, meine Damen und Herren, es geht dies um eine endzeitliche Prophezeiung. Im Hinblick auf das moderne Haus Israel und Juda, solche schlimmen Strafen werden über diese beiden Häuser hereinbrechen. Aufgrund des gottlosen Betragens dieser Völker. Das darf man nicht vergessen. Hesekiel 12 und Vers 14. Ich will dich zur Wüste und zur Schmach machen unter den Völkern, die um dich her sind, vor den Augen aller, die vorübergehen. In Hesekiel 12 und Vers 14 lesen wir, und alle, die um ihn her sind, seine Helfer und seinen ganzen Anhang, will ich in alle Winde zerstreuen und das Schwert ziehen hinter ihnen her. Also immer und immer wieder wird hier von einer kommenden Versklavung gesprochen. Es geht hier um das Haus Israel, wie man dies aus Vers 9, Hesekiel 12 und Vers 9, ersehen kann. Nun, diese Ausdrucksweise, wir hatten das ja bereits schon gesehen, bezog sich auch auf Elam, das heutige Iran. Denn das Haus Israel, das Haus Juda werden nicht die einzigen sein, die von Gott bestraft werden. Die werden zunächst bestraft werden, aber die anderen, die werden folgen, denn kein Volk heute ist gerecht. Aber Israel ist zunächst einmal dran, könnte man so sagen, weil die ein gutes Beispiel hätten sein sollen. Die kannten die Gesetze, denen wurden die Gesetze Gottes offenbart. Sie haben aber nicht danach gelebt, haben kein Beispiel abgegeben für andere. Völker wie der Iran oder dieses weitere Volk, von dem ich hier sprechen werde, in Jeremia 49, die haben die Gesetze Gottes nie gehabt. Auch wenn sie meinen, sie würden gerecht leben, sie tun es keineswegs. Die werden auch ihre Strafe erhalten. Aber zunächst einmal kommt das in einer gewissen Ordnung. Jeremia Kapitel 49 und in Vers 32. Jeremia 49 und Vers 32. Ihre Kamele sollen geraubt und die Menge ihres Viehs genommen werden und in alle Winde will ich die zerstreuen, die das Haar rundherum abscheren, und von allen Seiten her will ich ihr Unglück über sie kommen lassen, spricht der Herr. Also hier in alle Winde wird gleichgesetzt quasi mit von allen Seiten. Die Rede ist hier von Kedar, wie man dies zum Beispiel aus Vers 28 entnehmen kann, gegen Kedar und die im Osten wohnen. Nun, Kedar, ein anderer Ausdruck für Ismael. Ismael, der Sohn Abrahams, der Stammvater der Araber. Auch die werden in alle Winde, wie wir gerade gelesen haben, zerstreut werden. Also alle Winde hier wird gleichgesetzt von all diesen Stellen mit alle Länder. Alle Winde entspricht alle Länder. Oder die ganze Erde, könnte man sagen. Jeremia, Kapitel 23 und Vers 8. Jeremia 23 und Vers 8. So wahr der Herr lebt, sagt Gott hier, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte, und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Also hier wiederum, die Zerstreuung bezieht sich auf das Land des Nordens hier und alle Länder, man könnte sagen, alle Winde, man könnte sagen, alle Völker. Also Gott wird das Haus Israel herausführen aus dem Land des Nordens. Und vielfach ist es auch so, dass die Bibel ja zum Beispiel Nordosten nicht kennt. Sie kennt nur Norden, Osten, Süden, Westen von der Sprachweise her. Also wenn vom Land des Nordens gesprochen ist, dann kann es auch Nordosten sein. Und wir wissen natürlich, dass zum Beispiel Deutschland, das moderne Assyrien, nördlich oder nordöstlich von Jerusalem sich befindet. Die Anspielung klang deutlich hier auf das moderne, noch kommende Assyrische Reich, die europäische Gemeinschaft, diese EU, die dann aus Kernstaaten bestehen wird, unter der Herrschaft, unter der Führung eines noch kommenden deutschen oder österreichischen Führers, dem Tier. Einige sagen, es ist der Islam, damit hat der Islam hier gar nichts zu tun. Aber es geht hier darum, dass Gott das moderne Volk Israel herausführen wird aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern der Verstoßung. In Jeremia 16 lesen wir die Verse 14 und 15. Jeremia 16, die Verse 14 und 15. Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Denn ich will sie zurückbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Ja, das Haus Israel, das Haus Juda, die Nachkommen, die dann leben werden, die werden in der Tat im gelobten Lande dann angesiedelt werden. Schauen wir uns weitere Stellen an, die das alles deutlich machen, wie zum Beispiel Jesaja Kapitel 11. Jesaja Kapitel 11. Wir sollten uns jetzt keine Illusionen hingeben und meinen, Amerika könnte niemals in einem Krieg besiegt werden. Laut Bibel wird es in einem Krieg besiegt werden. Und so wird England, Großbritannien in einem Krieg besiegt werden, der von Europa ausgehen wird. Kontinentaleuropa. Was wir schon seit vielen, vielen Jahren Ihnen gesagt haben. Was sich in kurzer Zeit dann auch erweisen wird. Jesaja Kapitel 11 und Vers 12. Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. Also auch Juda ist mit eingeschlossen. Von den vier Enden der Erde, man könnte sagen von den vier Winden. In anderen Worten, von der ganzen Erde hier wird das geschehen. Die werden überall auf der ganzen Erde zerstreut sein, die Israeliten und die Juden. Ezekiel 17. Und Vers 2. Ezekiel 17 und Vers 2. Du Menschenkind, lege dem Hause Israel ein Rätsel vor und ein Gleichnis. Und dann werden hier interessante Dinge beschrieben über das Haus Israel und das Haus Juda. Und ich möchte jetzt nicht diese ganze Zeit jetzt benutzen, dieses ganze Kapitel zu lesen. Aber wenn Sie es lesen, dann werden Sie auch sehen, wie hier gewisse Dinge in prophetischer Weise beschrieben werden, die dann letztendlich auch zur Zerstreuung und zur Vernichtung des modernen Israel führen. Aber schaue mir auch einmal Hesekiel Kapitel 7 an. Hesekiel Kapitel 7 und Vers 2. Du Menschenkind, so spricht Gott der Herr zum Lande Israels. Das Ende kommt, das Ende über alle vier Enden des Landes. Also hier wird jetzt das Land beschrieben. Man kann auch übersetzen über alle vier Enden der Erde, weil nämlich das Wort für Erde und für Land im Hebräischen das gleiche ist. Und von daher sehen wir hier auch wiederum, wie die vier Enden mit den vier Winden, könnte man sagen, gleichgesetzt werden. Im Buch der Offenbarung kehren wir zum Neuen Testament kurz zurück. Da wird auch etwas gezeigt, um uns deutlich zu machen, was mit diesen vier Winden oder den vier Enden gemeint ist. Offenbarung, Kapitel 20. Es geht hier um eine Zeit nach dem Millennium. Wenn das Millennium dabei ist zu enden, sagen wir einmal, dann wird nämlich Satan kurz aus seinem Gefängnis herausgelassen werden, um die Menschen zu verführen, die bis dahin den Satan nicht kennengelernt hatten. Der war ja gebunden in einem Gefängnis. Und schauen wir uns an, was hier geschieht. Offenbarung Kapitel 20 und Vers 8. Und dann wird er ausziehen, nachdem er aus dem Gefängnis losgelassen wird für eine kurze Zeit. Dann wird er ausziehen, zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Es geht hier um Völker an den vier Enden der Erde, mit anderen Worten, über die ganze Erde zerstreut. Es geht nicht nur um die ursprünglichen Völker von Gog und Magog, die im Buch Ezekiel beschrieben werden. Hier wird dies als eine Symbolik dargestellt, wie zum Beispiel auch Juda mit Sodom verglichen wird, um zu zeigen, hier geht es um rebellische Menschen, die von Satan dann verführt werden, um sogar wiederum einen neuen Krieg starten zu wollen. Auch hier wiederum geht es um die vier Enden der Erde, also die Gesamtheit der Erde wird hier angesprochen. Kurz noch zur Zerstreuung, denn interessant ist auch, dass im Neuen Testament davon die Rede ist. Und es gab bereits da schon eine gewisse Zerstreuung, wie ich sagte, aber ein Vorläufer sozusagen für das, was noch kommen wird. Jakobus Kapitel 1 und Vers 1 spricht von der Zerstreuung von Menschen, von den modernen Nachfahren des Hauses Israel, hier in diesem ganz spezifischen Zusammenhang. Jakobus Kapitel 1 und Vers 1. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Nun, andere übersetzen hier Diaspora, die sind in der Diaspora, was Zerstreuung bedeutet. Diese waren damals bereits schon nicht mehr in Palästina. Schauen Sie, als damals die Assyrer gegen das Haus Israel vorgingen und sie dann versklavt haben und weggenommen haben aus dem gelobten Land, die sind nie zurückgekehrt ins gelobte Land. Auch heute sind sie noch nicht dort. Das Haus Juda, das dann von Babylon besiegt wurde, versklavt wurde, die sind zurückgekehrt und leben heute im gelobten Land, der Staat Israel. Die Nachfahren des Hauses Israel, die leben nach wie vor in der Zerstreuung sozusagen, die leben noch nicht im gelobten Land. Und das wird hier angesprochen, auch in 1. Petrus Kapitel 1 und Vers 1. 1. Petrus 1. Denn Jakobus und Petrus und die anderen Apostel, die wussten, wo die zerstreuten Nachfahren des Hauses Israel damals lebten. Und deswegen haben sie hier angesprochen. 1. Petrus 1 und Vers 1. Paulus, oder vielmehr Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die zerstreut wohnen. Damals, aber dann sind die weiter dann gewandert nach Europa und dann nach England und von England aus nach Amerika. Und haben sich dann natürlich von England aus verbreitet im sogenannten British Commonwealth. Aber hier, an die auserwählten Fremdlinge, die zerstreut wohnen oder in der Diaspora wohnen, wie es übersetzt werden kann, in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien. Und jetzt spricht natürlich Petrus ganz besonders die auserwählten Christen an, die in dieser Zerstreuung leben, aber dann herausgerufen wurden aus dem Babylon der Zerstreuung sozusagen. Aber auch hier wiederum geht es um auserwählte Fremdlinge, die in der Zerstreuung lebten, zusammen mit den anderen israelitischen Nationen. Johannes Kapitel 7 zeigt uns, dass die Juden sehr wohl wussten, zur Zeit von Christus, dass sie nicht die einzigen Nachfahren von Jakob waren. Das wussten die genau. Ob das heute viele Juden wissen, weiß ich nicht. Die meisten Juden meinen heute, sie seien die einzigen noch überlebenden Nachfahren des Stammvaters Jakob, der dann zu Israel umbenannt wurde. Das ist natürlich in keiner Weise der Fall. In Johannes Kapitel 7 und Vers 35 lesen wir, da sprachen die Juden untereinander, wo will dieser, also Christus, hingehen, dass wir ihn nicht finden könnten? Will er zu denen gehen, die in der Zerstreuung unter den Griechen wohnen und die Griechen lehren? Also die wussten, dass einige der Nachfahren des Hauses Israels damals unter den Griechen wohnten, in der Zerstreuung. Und dann auch in Johannes Kapitel 11 und Vers 52. Johannes 11 und Vers 52. Hier sagt Christus Folgendes. Er sollte nicht nur, oder vielmehr wird das über Christus gesagt, durch eine Prophezeiung dieses Hohenpriesters hier, er sollte nicht für das Volk allein sterben, also das Volk Juda, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Zweierlei wird hier ausgesagt. Zunächst einmal, das Haus Israel, die in der Zerstreuung leben, die sind ja auch potenziell gesehen Kinder Gottes, ganz buchstäblich dadurch, dass Gott damals Israel und Juda herausgeführt hatte aus der Sklaverei in Ägypten. Aber natürlich auch deshalb, weil sie auch alle, wie wir alle, die wir heute berufen sind, zu dem Volk Gottes gehören. Und die werden auch letztendlich zu dem Volk Gottes gehören, wenn ihre Berufung kommt. Und Christus starb für alle Menschen. Und er starb natürlich auch für alle Nichtjuden und Nicht-Israeliten. Und wenn die bekehrt werden, entweder heute oder in der Zukunft, die werden auch alle Teil sein des Hauses Gottes und des Volkes Gottes, sodass also hier Christus für alle Menschen starb. Und das wird hier zum Ausdruck gebracht, aber ganz besonders wird hier auch auf die Zerstreuung wiederum hingewiesen. Also wir haben gesehen, die vier Winde beziehen sich auf die vier Enden der Erde. Sie beziehen sich auf alle Länder auf der ganzen Erde. Aber eine weitere interessante Stelle findet sich in Sacharja 6 und Vers 5, wo eben mit den vier Winden noch etwas anderes gemeint ist. Man muss natürlich den Zusammenhang sehen, um zu sehen, was wo gemeint ist. Sonst kriegt man natürlich total falsche Vorstellungen. Sacharja Kapitel 6 und Vers 5. Sacharja 6 und Vers 5, da heißt es, wiederum geht es hier um eine Vision, die der Sacharja sah. Der Engel antwortete und sprach zu mir, es sind die vier Winde unter dem Himmel, die hervorkommen, nachdem sie gestanden haben vor dem Herrscher aller Lande. Es sind die vier Winde unter dem Himmel. Wer sind die vier Winde? Nun, wenn wir zurückkehren zu Kapitel 6 und Vers 1, dann wird beschrieben, wer hier die vier Winde sind. Ich hob meine Augen abermals auf und sah und sehe, da waren vier Wagen, die kamen zwischen den zwei Bergen hervor, die Berge waren aus Kupfer. Am ersten Wagen waren rote Rosse, am zweiten Wagen waren schwarze Rosse, am dritten Wagen waren weiße Rosse und am vierten Wagen waren scheckige Rosse, allesamt stark. Diese vier Rosse werden hier mit den vier Winden gleichgesetzt. Diese vier Rosse sind vier Winde unter dem Himmel, die vor dem Herrscher aller Lande gestanden haben. Die werden jetzt ausgesandt, die Erde zu durchforschen und dann Bericht zu geben. Wichtig ist, dass man versteht hier, wenn von Winden die Rede ist. Das Wort Wind, Ruach, im Hebräischen, wie wir gesehen haben, kann Wind bedeuten, kann Odem oder Atem bedeuten, wie wir auch bereits schon festgestellt haben. Es kann aber auch etwas anderes bedeuten. Es kann Geist bedeuten oder Geister, besser Geistwesen. Es kann sich auf Geister oder Geistwesen beziehen. In diesem Falle hier beziehen sich die vier Rosse auf vier Engelwesen, auf vier Geistwesen. Das wird sehr eingehend und eindeutig in unserer kostenlosen Broschüre Engel, Dämonen und die geistige Welt beschrieben. Und in dieser Broschüre wird klargestellt, dass einige Engel pferdeähnliches Aussehen haben. Oder um es besser auszudrücken, Pferde sind einigen Engeln nachgebildet. Denn zunächst einmal gab es ja die Geistwelt, der Engel. Und dann gab es erst die physische Welt. Also Gott hat einige Pferde erschaffen, die dem Aussehen von einigen Engeln nachgebildet sind. Und hier geht es eben um vier Engelwesen, die, wenn sie sich manifestieren würden, wenn wir sie mit unseren Augen sehen würden, die würden dann so wie Rosse aussehen, aber natürlich nicht genau wie Rosse, sondern natürlich in verherrlichtem Zustande, aber sie hätten pferdeähnliche Gestalt. Und da geht es hier darum, dass es vier Winde sind, die als vier Rosse bezeichnet werden als vier Geistwesen, Engelwesen mit pferdeähnlichem Aussehen. Schauen wir uns zum Beispiel Hesekiel Kapitel 37 an, wo dieser Zusammenhang deutlich wird zwischen Winden und Engelwesen. Zunächst einmal Hesekiel 37 und Vers 14, wo wir lesen, und ich will meinen Odem, hier geht es jetzt um eine weitere Gleichsetzung, ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt und will euch in euer Land setzen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, ich rede es und tue es, auch spricht der Herr. Nun, das geht hier um diese Auferstehung des Hauses Israel, von der wir ja bereits gesprochen haben. Zunächst einmal erhielten sie den Adem, den Odem, den Atem, Ruach, um überhaupt leben zu können, physisch leben zu können. Aber hier geht es jetzt um mehr. Jetzt wird gesagt, und jetzt will ich meinen Odem in euch geben. Besser übersetzt, jetzt will ich meinen Geist in euch geben. Das gleiche Wort Ruach ist gebraucht, aber die lebten ja bereits schon. Die waren ja bereits schon physisch auferweckt worden. Jetzt würde Gott ihnen seinen Geist geben, seinen Heiligen Geist. Er würde sie bekehren. Und hier wird auch das gleiche Wort gebraucht, Ruach. Wie gesagt, Ruach kann Geist bedeuten, auch eine Bezeichnung für den Heiligen Geist. Er kann Geistwesen beschreiben. Dieses Wort kann Atem beschreiben, Odem, und es kann natürlich auch Winde beschreiben. In Kapitel 36, Hesekiel 36 und die Verse 26 und 27. Ich sah, oder ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist, Ruach, einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist, meinen Ruach, meinen Heiligen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Auch hier wiederum, der Heilige Geist in uns wird uns befähigen, mehr und mehr Gott gehorsam zu sein, seinen Geboten zu folgen, sein Gesetz zu halten. In keinster Weise wird hier angedeutet, und es geht hier um eine Prophezeiung für die Zukunft, dass Gottes Gesetz abgeschafft sein soll. Aber was die Gleichsetzung zwischen Winden und Engeln angeht, nun zurück zu dieser Frage, schauen wir uns Psalm 104 an. Psalm 104 und lesen wir die Verse 3 und 4. Psalm 104 und die Verse 3 und 4. Das heißt, du baust deine Gemächer über den Wassern, du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen, und du kommst daher auf den Fittichen des Windes, Ruach, der du machst Winde zu deinen Booten. Eine Bezeichnung hier für Engel. Und Feuerflammen zu deinen Dienern. Hier werden also verherrlichte Engel beschrieben. Die werden aber mit Winden in Verbindung gebracht. Gott fliegt auf den Fittichen des Windes, wie wir lesen. Und er macht seine Boten, seine Engel zu Winden. Oder andersherum gesagt, der die Winde zu seinen Boten macht. Und so finden wir eine weitere interessante Stelle in Sacharja Kapitel 6. Sacharja Kapitel 6. Und in Vers 5. Das hatten wir eben gelesen. Lesen wir es noch einmal. Der Engel antwortete und sprach zu mir, es sind die vier Winde unter dem Himmel, die hervorkommen, nachdem sie gestanden haben vor dem Herrscher aller Lande. Wie ich sagte, das Wort für Wind oder Ruach kann eben auch mit Geist oder Geistwesen übersetzt werden, sodass man hier ganz legitim übersetzen kann, das sind die vier Geister oder die vier Geistwesen unter dem Himmel. Und wenn wir dann weiterlesen in Vers 7, dann heißt es, und die starken Rosse, also diese Geistwesen, die starken Rosse wollten sich aufmachen, um die Lande zu durchziehen. Das sind hier jetzt keine natürlichen Winde offensichtlich, das sind jetzt Engelwesen, die die Lande durchziehen. Und es heißt, und er sprach, geht hin und durchzieht die Lande, und sie durchzogen die Lande. Und da kann man sich auch jetzt auf Sacharja 1 sich das anschauen, zurückgehen auf diese Stelle, denn in Sacharja Kapitel 1 und Vers 8, da heißt es nämlich auch, Sacharja Kapitel 1 und Vers 8, ich sah in der Nacht und siehe, ein Mann saß auf einem roten Pferde und er hielt zwischen den Myrten im Talgrund und hinter ihm waren rote, braune und weiße Pferde, also wiederum Pferde, die auch später dann in Sacharja 6 beschrieben werden. Und dann in Vers 10, und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete, diese sind es, die der Herr ausgesandt hat, die Lande zu durchziehen. Also wiederum die gleiche Situation. Sie aber antworteten, also diese Pferde, diese Rosse, die antworteten, das waren also keine normalen Winde, das waren Engelwesen, die hier mit Winden beschrieben werden oder mit Geistern oder Geistwesen beschrieben werden, die pferdeähnliches Aussehen haben. Sie antworteten dem Engel des Herrn und sprachen, also diesem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen, wir haben die Lande durchzogen. Und siehe, alle Lande liegen ruhig und still. Wiederum unsere Broschüre über das Buch von Zacharia, geht näher auf diese Stellen ein. Also ich wollte das klarstellen, dass die Winde, die vier Winde in den fast überwiegenden Fällen im Alten Testament und natürlich auch im Neuen Testament sich auf vier regelrechte Winde beziehen. Aber eben kann es auch hier, wie im Buch Zacharia geschehen, auf Geistwesen sich beziehen. Nun sieht es im Neuen Testament auch so aus. Nicht unbedingt, aber es gibt schon interessante Parallelen. Im Neuen Testament steht für das Wort Wind im Griechischen, wie wir gesehen haben, das Wort Anemos. Und dieses Wort hat keinerlei Bedeutung im Hinblick auf Geist. Da kann man also nicht irgendwo jetzt sagen, okay, das kann also Wind bedeuten oder auch Geist bedeuten. Das ist im Neuen Testament nicht der Fall. Also wenn im Neuen Testament von den vier Winden die Rede ist, dann geht es in der Tat um vier buchstäbliche Winde oder um die Enden der Erde, alle Lande, also die Bezeichnung von allen geografischen Orten. Aber interessant ist es schon, wenn wir uns jetzt das Wort Geist anschauen. Denn das Wort Geist im Griechischen ist das Wort Pneuma. P-N-E-U-M-A. Und dieses Wort Geist kann sich sehr wohl auf Geister oder auch auf Geistwesen beziehen. Auf Engelwesen. Schauen wir uns kurz diese Stellen einmal an. Und wir werden die Parallelen jetzt feststellen zwischen dem, was hier im Buch der Offenbarung gesagt wird und in dem, was wir zum Beispiel gerade im Buch Zacharia gelesen haben. In Offenbarung Kapitel 1 und Vers 4, da heißt es zunächst, Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Also hier wird von sieben Geistwesen gesprochen, die vor dem Thron Gottes sind. Offenbarung Kapitel 3 und Vers 1, dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt er, die sieben Geister Gottes hat, diese sieben Geistwesen, diese sieben Engelwesen und die sieben Sterne. Vielfach werden Sterne auch mit Engeln verglichen. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Das geht also jetzt hier an die Gemeinde von Sardes. Aber hier geht es mir um die vier oder vielmehr sieben Engelwesen. In Kapitel 4 und Vers 5, Offenbarung 4 und Vers 5, und in all diesen Fällen, nebenbei gesagt, steht für das Wort Geister oder Geistwesen das Wort Pneuma. In Offenbarung 4 und Vers 5, da lesen wir, und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister, die sieben Geistwesen, die sieben Engelwesen Gottes. Die werden hier mit Fackeln verglichen, die vor dem Thron brennen, weil die so ein herrliches Aussehen, so ein verherrliches Aussehen haben, dass die so wie feurige Fackeln aussehen. Also hier wiederum auch sieben Geistwesen, Pneuma im Griechischen. Und dann noch in Kapitel 5 und Vers 6, Offenbarung 5 und Vers 6, und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten nebenbei gesagt, keine Menschen hier, es geht auch um Engelwesen, alles dies findet im Himmel statt, also keinerlei Bezugnahme hier auf Menschen. Aber das sind alles verschiedene Engelwesen, unsere Broschüre, das Buch der Offenbarung macht das alles auch deutlich und natürlich auch unsere Broschüre über Engel, Dämonen und die Geistwelt. Aber der sieht jetzt hier zwischen diesen vier Gestalten, Engelwesen und den ältesten Engelwesen, ein Lamm stehen, Jesus Christus, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, also diese sieben Geistwesen, gesandt in alle Lande. Vier von denen wurden im Buch Zacharia vorgestellt. Die scheinen also pferdeähnliches Aussehen zu haben. Aber es gibt noch mehr. Es gibt nicht nur diese vier. Hier wird von sieben Geistwesen gesprochen, ausgesandt in alle Lande. Scheinbar noch viel mehr, die Aufgabe haben, alle Lande zu durchforschen, durchzugehen, um zu sehen, was geschieht und dann Bericht zu erstatten. Und das ist genau das, was die Bibel uns auch lehrt. Die Engel kommen und erstatten Gott Bericht. Nicht, dass Gott es von sich aus sowieso schon nicht wüsste, aber er benutzt die Engel, um auch denen irgendwelche Lektionen zu erteilen. Auch das wird in unserer Broschüre über Engel, Dämonen und die Geistwelt näher beschrieben. Also hier, das Wort Pneuma kann sich auf Engelwesen beziehen, es kann sich aber auch, und das ist auch wichtig, auf Dämonen beziehen. Auch da muss man auf den Zusammenhang blicken, Offenbarung Kapitel 16. Offenbarung Kapitel 16, die Verse 13 und 14. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen, Satan den Teufel, und aus dem Rachen des Tieres, also dem zukünftigen Herrscher, diesem militärischen Herrscher, und aus dem Munde des falschen Propheten, dem zukünftigen religiösen Herrscher, könnte man sagen, drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tage Gottes, des Allmächtigen. Hier das Wort für Geister, zweimal das griechische Wort Pneuma. Und dann auch in Offenbarung Kapitel 18 und in Vers 2, wo wir lesen, und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, Babylon die Große. Auch hier wiederum eine Bezugnahme, ganz besonders hier, auf die letzte Auferstehung des Römischen Reiches in Europa. Denn Europa wird auch zerstört werden. Die Strafen Gottes werden sich über alle Völker ergießen. Sie ist gefallen, Babylon, die Große, ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Auch hier wiederum das Wort Geister, klar auf Dämonen sich bezogen, ist das griechische Wort Pneuma. Und dieses griechische Wort Pneuma steht eben auch für den Geist Gottes, den Geist des Herrn, könnte man sagen. In Offenbarung, Kapitel 11 und Vers 11, besteht da aber auch noch, oder bezieht sich auch noch auf was anderes. Wiederum auch hier, das Wort Pneuma, ist es wichtig, den Zusammenhang zu sehen. Schauen wir uns an, in Offenbarung, Kapitel 11 und Vers 11, zunächst einmal, wie das Wort hier verwandt wird. Wir hatten gesehen, es bezieht sich auf Geistwesen, aber eben auch auf noch mehr. Offenbarung 11 und Vers 11, wo es heißt, und nach drei Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens. Es geht hier um die beiden Zeugen, die dann für eine gewisse Zeit lang Prophezeiungen geben werden, Warnungen geben werden, während der Zeit der großen Trübsal. Sie werden dann von dem Tier getötet werden und werden dann aber wieder auferweckt werden. Scheinbar hier ist das die Zeit der allgemeinen Auferstehung, der ersten Auferstehung zum ewigen Leben. Und sie werden zu dem Zeitpunkt auferweckt werden. Und es heißt, es kommt in sie der Geist des Lebens von Gott. Und sie stellten sich auf ihre Füße und eine große Furcht fiel auf die, die sie sahen. Und dann wurden sie auferweckt und gen Himmel geführt, um Christus in den Wolken zu treffen mit den anderen Auserwählten, die ihn begrüßen werden, wenn er zurückkommt vom Himmel, um auf dieser Erde das Reich Gottes zu errichten. Aber hier geht es um den Geist des Lebens. Andere Übersetzungen haben hier Atem des Lebens. Es ist das Wort Pneuma. Es kann sich hier auf den normalen Geist des Lebens beziehen, dadurch, dass man eben wieder lebt. Es kann sich natürlich hier auch auf den Heiligen Geist beziehen, der ja sicherlich in den zwei Zeugen gewesen war, das ist ganz klar. Die waren jetzt zwei Zeugen Gottes. Und so lesen wir aber jetzt eine weitere Stelle in 2. Thessaloniker Kapitel 2 und Vers 8. Da wird auch etwas gesagt über den Atem oder den Geist, das Wort Pneuma wiederum im Griechischen, 2. Thessaloniker 2 und Vers 8, denn wenn Christus kommt, dann wird er auch mit dem falschen Propheten abrechnen. Und diese Stelle bezieht sich hier auf den falschen Propheten, der von sich vorgibt, Gott zu sein, der im Tempel Gottes sitzt, der durch die Zeichen und Wunder, die er von Satan die Kraft hat, durchzuführen, die Menschen verführen wird. Und hier in 2. Thessaloniker 2 und Vers 8 heißt es, und dann wird der Böse offenbart werden, der Gesetzlose, wie es auch übersetzt werden kann, und ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes. Hauch ist hier die Übersetzung des griechischen Wortes Pneuma. Also mit dem Hauch, mit dem Atem, mit dem Geist seines Mundes. Und er wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Wenn Christus kommt, wird diesem falschen Propheten ein Ende gemacht werden. Christus wird ihn töten. Mit, wie es hier heißt, dem Hauch, dem Atem, dem Pneuma seines Mundes. Das Wort kann sich eben auch auf den menschlichen Geist beziehen, wie das der Fall ist in Lukas Kapitel 8. Lukas Kapitel 8 und in Vers 55. Hier geht es um eine physische Auferweckung eines Menschen, der gestorben war, von Petrus auferweckt wurde. In Lukas 8 und Vers 55, oder vielmehr nicht von Petrus auferweckt wurde, das kam später. Es geht zunächst einmal um eine Auferweckung des Christus. In Lukas 8 und Vers 55, Da heißt es hier in Vers 54, er nahm sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Und ihr Geist kam wieder und sie stand sogleich auf. Und er befahl, man solle ihr zu essen geben. Es ging hier darum, dass ein Kind gestorben war. Und Christus hat es zum physischen Leben auferweckt und ihr Geist, dieser menschliche Geist, den jeder Mensch hat, der kam wieder, der kam zurück. Es ist das griechische Wort Pneuma. Und so wurde wieder der Mensch zum physischen Leben auferweckt. Das ist dieser menschliche Geist, das müssen wir verstehen, den jeder Mensch hat. Und wenn der Geist nicht mehr in uns ist, dann ist man tot. Und so lesen wir das auch in Lukas oder vielmehr in Jakobus Kapitel 2. Jakobus Kapitel 2 und in Vers 26. Jakobus Kapitel 2 und in Vers 26. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist. Also wenn der menschliche Geist den Leib verlässt, dann ist der Mensch tot. Hier wiederum das Wort Geist, Pneuma im Griechischen. Wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wenn Sie sagen, ja, ich habe Glaube, aber Sie zeigen, manifestieren Ihren Glauben nicht dadurch, dass Sie gute Werke vollbringen, dann ist das unerheblich, dann ist das tot. Dann hat der Glaube keinerlei Bedeutung. Dann ist das nicht der Glaube, den wir haben sollten. Der menschliche Geist wird auch in 1. Korinther Kapitel 5 und Vers 5 angesprochen. Aber mein Punkt ist heute der, alles dies sind Übersetzungen des griechischen Wortes Pneuma. 1. Korinther 5 und Vers 5. Der Mensch, der soll dem Satan übergeben werden. Das war einer, der jetzt sehr stark gesündigt hatte. Der musste ausgeschlossen werden aus der Gemeinde für eine gewisse Zeit. Und natürlich, wenn man ausgeschlossen wird aus der Gemeinde, dann ist man zunächst mal wieder in der Welt, die von Satan beherrscht wird. Aber er sollte seine Lektion lernen, er sollte sehen, wie abgrundtief schlecht diese Welt ist. Und sich natürlich dann wieder von Satan entfernen, zurückzukommen zu Gott. Das war der Grund der Ausschließung. Es heißt aber hier, dieser Mensch soll dem Satan übergeben werden zum Verderben des Fleisches. Also diese fleischlichen Gelüste, die sollten aufhören bei ihm. Damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Schauen Sie auch hier wiederum diese Gegenüberstellung. Der Geist, dieser neue Mensch von Geist Gottes geführt. Aber natürlich auch dieser menschliche Geist, der sich auf richtige Weise jetzt oder angewandt werden sollte. Auch hier wiederum das Wort Pneuma. Und dann wird auch eine Bezugnahme hier wiederum gegeben in 1. Petrus Kapitel 4. 1. Petrus 4 und Vers 6. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt. Mit anderen Worten, diejenigen, die jetzt gestorben sind, die waren tot. Nicht, dass das heute, wo die jetzt tot sind, ihnen das Evangelium verkündigt wird. Denn der Tote, der weiß gar nichts, wie die Bibel sagt. Der schläft einen schlaflosen Schlaf sozusagen. Aus diesem Schlaf, einem Schlaf, der also keinerlei Bewusstsein hat, muss er auferweckt werden. Es kann auch sein, dass es sich hier auf geistlich Tote bezieht. Christus sagt ja, dass die Toten ihre Toten begraben und dass die eben dann das Evangelium gehört haben, um dann lebendig zu werden. Wie auch immer, dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, eben dass sie ihre fleischlichen Gelüste ablegen, aber nach Gottes Weise das Leben haben im Geist. Der Heilige Geist zeigt uns, wie man lebt. Er führt uns hin zum ewigen Geistleben. Beides ist möglich hier in diesem Fall. Es kann sich dann auch auf Geistwesen beziehen, die also dann unsterbliche Geistwesen werden im Reich Gottes. Oder auch, dass der Heilige Geist in uns zunächst einmal diesen Weg offenbart und zeigt und wir dieser Führung folgen müssen. In jedem Falle, das Wort hier wiederum ist Pneuma. Und dann wird es auch dieses Wort auf Christus selbst angewandt. In 1. Korinther 15. In 1. Korinther 15 und Vers 45. 1. Korinther 15 und in Vers 45. Wie geschrieben steht, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Wesen. Oder wie es besser übersetzt werden sollte, zu einer lebendigen Seele. Denn solange wie der Geist des Menschen nicht in der Seele ist, ist die Seele tot. Denn die Seele ist der Mensch. Schauen Sie. Aber er wurde zu einer lebendigen Seele, als ihm der Atem des Lebens gegeben wurde, als er eben lebendig wurde. Also wie der Adam der erste Mensch war, der zu einer lebendigen Seele wurde, so ist Christus der letzte Adam. Er wurde zum Geist, der lebendig macht. Er wurde zu einem Geistwesen, das lebendig macht, das uns das ewige Leben geben kann. Hier wiederum auch das Wort für Geist, das griechische Wort Pneuma. Und dann, wenn wir vom Heiligen Geist reden und hören, dann ist das immer eine Übersetzung des Wortes Hagios, Pneuma, also der Heilige Geist. Also wir sehen hier, dass das Wort Pneuma eine vielgeschichtige, vielmögliche Bedeutung haben kann, je nachdem, was der Zusammenhang ist. Es kann sich, wie gesagt, auf Engelwesen beziehen, es kann sich auf Dämonen beziehen, es kann sich auf Geistwesen beziehen, es kann sich auf Christus beziehen, es kann sich auf den Geist im Menschen beziehen, es kann sich sogar auf den Atem beziehen, den Geist des Lebens sozusagen. Alles dies ist wichtig, wenn man sich diese Stellen anschaut. Und deswegen bringe ich das jetzt in diesem Zusammenhang zur Sprache. Das Wort kann eben auch Wind bedeuten. Das Wort Pneuma kann auch mit Wind übersetzt werden. Und wir finden eine Stelle in Johannes Kapitel 3 und Vers 8. Johannes 3 und Vers 8. Eine sehr interessante Stelle, wo nämlich Christus von der Wiedergeburt spricht. Der Nikodemus, der kam bei Nacht, der hatte Angst vor den anderen Pharisäern, dass die also erkennen würden, dass er mit Christus verkehrte. Und so kam er bei Nacht. Und da hat er ihn über das Reich Gottes befragt. Und Christus sagte, wenn du nicht wiedergeboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen, kannst du nicht in das Reich Gottes kommen. Und dann macht er einen Vergleich, stellt er einen Vergleich hier zwischen einem Geistwesen, der im Reich Gottes und das im Reich Gottes sein wird, und dem Wind. Und er sagt hier in Johannes Kapitel 3 und Vers 8, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, wo er herkommt oder wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Der Wind bläst, wo er will. Das Wort aber ist Pneuma. Und so kann man sicherlich auch ganz legitim übersetzen, wie wir das ja bereits gesehen haben, der Geist bläst, wo er will. Und du hörst sein Sausen wohl. Und das ist eine interessante Möglichkeit, diese Stelle so zu übersetzen. Denn wir finden, was geschieht, als damals der Heilige Geist Gottes den Aposteln gegeben wurde zum Pfingstfest. In Apostelgeschichte 2 und in Vers 2. Apostelgeschichte 2 und Vers 2. Es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und dann erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er, der Heilige Geist, setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also schauen Sie, hier wird ganz klar der Zusammenhang gebraucht zwischen dem Heiligen Geist und diesem mächtigen, kräftigen Wind. Ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind. Nun, hier das Wort Wind ist in dieser Stelle eine andere Bezeichnung, Phoez, P-H-O-E-Z, aber der Zusammenhang wird auch hier deutlich zwischen dem Geist Gottes und dem Wind. In Johannes 3, Vers 8, wie gesagt, steht das Wort Pneuma, wo es da übersetzt wird, der Wind bläst, wo er will, aber man kann auch übersetzen, der Geist bläst, wo er will. Und das macht auch natürlich Sinn im Zusammenhang mit dem, was wir gerade hier gelesen haben. Interessant auch wiederum Hebräer Kapitel 1 und Vers 7, ein Zitat aus dem Alten Testament. Das hatten wir eben gelesen. Aber hier wird es zitiert im Neuen Testament. Und da wird es wie folgt zitiert. Hebräer 1 und Vers 7. Von den Engeln spricht er zwar, und jetzt wird Psalm 104 und Vers 4 zitiert, das wir eben gelesen haben. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden. Also hier wird jetzt das Wort Bote klar mit Engel übersetzt. Er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Wie sagte Zitat aus Psalm 104 und Vers 4, er macht seine Engel zu Winden. Eine andere Übersetzung, im Englischen zum Beispiel, wird es so übersetzt. Er macht seine Engel zu Geistwesen. Hier wiederum das Wort Wind wird mit Geistwesen gleichgesetzt, sogar auch streckenweise so übersetzt, weil, wie gesagt, das Wort kann es bedeuten. Und wenn wir uns jetzt noch eine weitere Stelle in Amos anschauen, in Kapitel 4 und Vers 13, dann finden wir auch eine interessante Gleichsetzung. Amos Kapitel 4 und in Vers 13. Da heißt es hier in der revidierten Lutherbibel, denn siehe, er ist es, der die Berge macht und den Wind schafft. Er zeigt dem Menschen, was er im Sinne hat. Er macht die Morgenröte und die Finsternis. Er tritt einher auf die Höhen der Erde. Er heißt Herr Gott Zebaoth. Also hier heißt es, der die Berge macht und den Wind schafft. Wind im Hebräischen, die Übersetzung Ruach, oder vielmehr das hebräische Wort ist Ruach. Aber man kann auch übersetzen, der die Geistwesen schafft. Wiederum hier das Wort Ruach mit Geistwesen übersetzen, wie das zum Beispiel in der Septuaginta, der Übersetzung aus dem Hebräischen ins Griechische, gemacht wird. Denn da wird jetzt das Wort Pneuma benutzt, in der Septuaginta, der also den Wind schafft oder der Pneuma schafft. In den meisten Fällen wird ja das Wort Pneuma mit Geist oder Geistwesen wiedergegeben. Beides ist möglich, denn das Wort Pneuma kann eben auch, wie wir gerade gesehen haben, Geist bedeuten und natürlich auch auf Johannes 3 und Vers 80 Bezug nehmend und auch auf Hebräer 1 und Vers 7 sich Bezug nehmend Wind bedeuten. Also schauen wir uns noch einmal als Zusammenfassung an, was wir heute gelernt haben. Die vier Winde, in den meisten Fällen bezieht es sich auf die Gesamtheit der Erde und die geografischen Lokalitäten, kann sich eben aber auch auf Geistwesen beziehen, wie im Buch Sacharja gesehen. Im Neuen Testament das Wort Wind eigentlich soweit nicht, wie es sich hier auf die vier Winde bezieht, aber das Wort Pneuma kann sich eben auch auf Geist beziehen, auf Geistwesen und eben auch auf Wind. Es ist wichtig, immer bei solchen Stellen den Zusammenhang zu sehen, wie diese Stellen gebraucht werden, damit man nicht auf falsche Ideen verfällt. Denn vielfach kann man da falsche Schlussfolgerungen nehmen und dazu kommen. Ich habe das gesehen bei anderen, die da ganze Abhandlungen geschrieben haben über die vier Winde und immer behauptet haben, das sind immer Geistwesen. Das ist sicherlich nicht der Fall, wie ich Ihnen heute gezeigt habe. Und natürlich haben die dann ganz abenteuerliche Konstruktionen dann hergestellt. Es ist wichtig, den Zusammenhang zu sehen bei den Bibelstellen, um eben auch zu erkennen, was damit gemeint ist. Und dann natürlich auch zu Gott zu beten und zu sagen, Vater, hilf mir, diese Stellen auf richtige Weise zu verstehen. Und wir sind auch da, die Prediger innerhalb der Kirche des ewigen Gottes, um Ihnen zu helfen, wenn Sie Fragen haben, um Ihnen die näher zu beantworten. Und wir haben viele Broschüren, denken Sie daran, die wir heute Ihnen angeboten haben. Die können Sie alle von uns kostenlos erhalten. Ich rate aber, wenn Sie noch neu sind, dass Sie zunächst einmal sich nur ein paar erstmal bestellen, zwei oder drei, die dann durchstudieren. Und wenn Sie dann weiter Interesse haben und weitere Broschüren von uns erhalten möchten, dann schreiben Sie uns gerne wieder und wir werden Ihnen dann weitere Literatur zur Verfügung stellen. Wie ich sagte, kostenlos und verbindlich. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.